Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, ein Mann hatte zwei Söhne. Ich bin mir sicher, schon jetzt habt ihr ein Bild im Kopf. Und ihr wisst genau, um was es jetzt gehen wird. Ein Bild sagt nämlich mehr als 1000 Worte, und da ich heute nicht so viele Worte machen möchte, möchte ich euch ein Bild zeigen. Das folgende Bild, das ihr gleich sehen werdet, ist von Rembrandt gemalt worden im letzten Jahr seines Lebens. Es ist die Rückkehr des Sohnes. Ich habe es einmal versucht, in seiner ganzen Größe 260 auf 220 hier abzubilden, aber ich weiß, es ist klein und es ist hell und ihr seht es nicht so deutlich. Also fokussieren wir ein wenig rein, gehen wir zur nächsten Folie und da sehen wir links, worauf das Licht fällt. Es ist der jüngere Sohn und der Vater. Diese Szene und was sie bedeutet, um das geht's, liebe Täuflinge, heute. Und ich möchte euch schon jetzt sagen, was ich am Ende sagen werde. Nimm sein Bild in dein Herz. Und das gilt nicht nur für die Täuflinge, das gilt für uns alle hier. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? In Lukas Kapitel 15 sind da einige Zöllner, die er einlädt, mit denen er isst, den er zuhört und die ihm zuhören. Und den Pharisäern und Schriftgelehrten gefällt das nicht und sie murren und sagen, was ist das für einer, der nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Deshalb kommt Jesus auf die Idee, ihnen ein Gleichnis zu erzählen. In der Tat besteht das Gleichnis aus drei Gleichnissen. Er erzählt ihnen vom verlorenen Schaf, das da irgendwo in der Wildnis verloren ist. Dann erzählt er ihnen von dem verlorenen Groschen, der im Haus verloren ist. Und dann nimmt er diese beiden Elemente, das Verlorensein draußen irgendwo, das Verlorensein drinnen im Haus irgendwo und führt sie zusammen in wahrscheinlich der Geschichte, die wir am besten von Jesu Geschichten kennen. Die Geschichte des verschwenderischen Vaters. Ein Mann hatte zwei Söhne. Akt 1, der jüngere Sohn. Der jüngere Sohn kommt auf die Idee zu sagen, Vater, ich möchte gern dein Erbe haben. Im alten Orient und nicht nur dort, auch heute noch wäre das so. Stellt euch vor, ein Kind kommt zu euch und sagt, weißt du was, Papa, weißt du was, Mama, wie wär's, wenn du mir dein Erbe jetzt schon gibst? Ich möchte nämlich weg von daheim. Damals würde der Vater seine linke Hand nehmen, weil die rechte die bessere ist. Er würde die Rückseite seiner Hand nehmen, weil die Innenseite die bessere ist. Und würde dem Sohn über das Gesicht fahren und ihn raustreiben. Denn gerade eben hat der Sohn ihm gesagt, Papa, am liebsten wäre es mir, wenn du jetzt sterben würdest. Denn dann könnte ich das Drittel des Erbes, das mir als jüngerem Sohn zusteht, einfach nehmen und damit was tun. Vater, warum stirbst du nicht? Wenn wir das so betrachten, dann merken wir, in dieser Geschichte geht es nicht um Finanzen. Es geht darum, dass ein jüngerer Sohn mit seinem Vater die Beziehung bricht. Er kündigt ihm. Und jeder vernünftige Vater damals im alten Orient würde diesen Sohn schicken. Aber nicht so dieser. Um dem Sohn das Erbe zu geben, muss er Dinge verkaufen. Es geht ja gar nicht anders. Stellt euch vor, heute würde jemand euch fragen, ihr hättet ja das Geld nicht gerade da, was das Erbe wäre. Man muss Häuser verkaufen, Grund verkaufen. Und Grund verkaufen ist etwas Schreckliches in Israel. Denn der Grund gehört der Familie. Wenn ich da das flüssig machen muss, und deswegen geht es ja auch so einige Zeit, bis der Jüngere, so heißt es hier, dann seine Habe zusammen hat. Der muss ja auch das verkaufen. Der muss das ja flüssig machen. Er kann ja nicht ein Stück Land mitnehmen. Er will Geld mitnehmen. Und wem soll er das verkaufen? Niemand kauft ihm das doch ab, weil jeder weiß, was für ein dummer Sohn das ist, der das Erbe seines Vaters verkaufen will. Dieser Sohn ist nicht nur daheim gebrandmarkt, er ist im ganzen Dorf ein No-Go. Irgendwie schafft er das dann und geht weg. Was dann passiert, kennt ihr. Es geht irgendwann rapide bergab. Dann heißt es da in Vers 17, da ging er in sich und sprach. Sein Problem ist, er hat Hunger. So drückt er es aus. Ich will was essen. Und weil ich was essen will, will ich zurück zum Vater. Er macht sich einen Plan. Der Plan ist gut. Er will nicht Sohn sein. Er weiß genau, das kann er nicht mehr beanspruchen. Die Beziehung ist gebrochen für immer. Taglöhner. Damit kann ich noch was machen. Ich kann arbeiten. Ich kann ihm beweisen, dass ich noch da bin. Ich kann bezahlen dafür, dass er mir was zu essen gibt. Ich kann ihm dienen als Taglöhner. Nicht zu Hause, ein Taglöhner wohnt nicht daheim. Ein Taglöhner wohnt irgendwo anders. Und kommt dann jeden Tag, um dort zu arbeiten. Vielleicht ist das nur eine Chance. Wie soll das gehen in einem Dorf, in dem er eine Schande ist? Das in sich gehen meint hier nicht, dass er eine Herzensbekehrung erlebt hat. Dieses Wort kommt noch einmal vor im Neuen Testament in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Petrus war im Gefängnis, ein Engel führt ihn raus, er ist da irgendwo in der Stadt und plötzlich heißt es, und er besann sich, ach, da bin ich. Das ist dieses in sich kehren und dann weiß er, wo er hin muss und was als nächstes machen muss. Petrus hat sich nicht bekehrt. Das sind einfach seine Gedanken, die dieser junge Mensch hier hat. Und dann geht er auf dem Weg zu diesem Dorf, zum Haus seines Vaters. Und jetzt kommt der Eigentliche, um den es in dieser Geschichte geht. Jesus geht es vielleicht auch ein bisschen um den jüngeren Sohn, Zöllner, Sünder. Es geht ihm sicher auch um die, die ihm die Frage stellen, Schriftgelehrten und Pharisäer, sprich der ältere Sohn. Über den werden wir heute kaum was reden. Aber es geht ihm vor allem um den Vater. Denn die indirekte Frage der Pharisäer ist ja, wie kann der mit Sündern essen? Und die Geschichte muss eine Antwort darauf geben, wie Jesus mit Sündern essen kann. Und Jesus finden wir weder im jüngeren noch im älteren Sohn, sondern nur im Bild des Vaters. Und Jesus wünscht sich, dass wir sein Bild in unserem Herzen tragen. Was macht der Vater? Nachdem er ihm vor, ich weiß nicht wie viel Zeit, sein Leben ein Stück gegeben hat, ein Stück herausgerissen hat aus dem Land, das er und seine Familie schon immer besessen haben und ihm das Land gegeben hat, vielleicht auch das Finanzielle gegeben hat, ihn also frei wählen ließ, versteht ihr? Frei wählen ließ, diesen Weg zu geben, ihm eine unerwartete Liebesgnade dadurch erweist, denn er hatte ja alles Recht gehabt, ihn zu schlagen und ihn davon zu schicken. Nachdem das passiert ist, merkt man, dass dieser Vater, weil er wartet auf den Sohn, immer noch die Beziehung pflegen will. Dieses Leid ist wahrscheinlich das größte Leid, das ein Mensch erleben kann. Man gibt bedingungslose Liebe und sie wird in den Wind geschlagen. Das schmerzt. Das sitzt tief. Und für einen Vater in der Beziehung zu Kindern sitzt das unendlich tief. Seine Emotionen gehen fast mit ihm durch, hat man das Gefühl. Er sieht den Sohn von ferne, Er rennt. Das ist also nicht so. Das ist auch nicht so. Das ist, ja, ich weiß, ihr wartet jetzt alle drauf. Das ist so. Unerhört. Ihr wisst genau, das ist unerhört. Kein Mensch läuft heute so rum in der Stadt. Es sei denn, er verpasst den Zug. Aber die haben ja eh mal Verspätung. Er rennt. Er nimmt den Rock hoch, das Gewand, er läuft. Er rennt vielleicht durch das Dorf durch. Er weiß, wenn der im Dorf ankommt, dann wird der Sohn vielleicht gar nicht erstmal zu meinem Haus schaffen. Er will als Erster dort sein. Er will ihn als Erster begrüßen. Und dann kommt er angerannt. Ich weiß nicht, wie der Sohn da gedacht hat. Er fällt ihn um den Hals. So steht es hier. Und dann beginnt er ihn zu küssen. Also nicht diese intime Küsse, sondern er küsst ihn unablässig, um ihm zu zeigen, Junge, du bist mein Sohn. Und dann beginnt der Sohn mit der vorbereiteten Rede. Das zweite Mal, dass wir das lesen im Kapitel. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Auch das, liebe Geschwister, muss noch nicht Bekehrung zeigen. Der Pharao in 2. Mose 10 sagt fast dasselbe. Ich habe gesündigt gegen den Herrn und gegen euch. Ja, aber der hat sich nicht wirklich bekehrt in seinem Herzen. Das muss also nicht so sein wie David, der sagt, als Nathan ihm das offenbart, ich habe gesündigt gegen Gott. Sondern vielleicht eher so wie Achan. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Oder Saul, der das gleich mehrfach sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Aber wo innen drin immer noch ein völlig anderer Plan war, als den, den Gott für diese Personen wirklich hatte. Und manche sagen dann, dass der Vater ihn unterbricht, als er sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber vielleicht ist es dann diese Szene, und vielleicht nehmen wir jetzt das nächste Bild. Von der Technik, bitte. Eine Folie weiter. Dankeschön. Vielleicht ist es dieser Moment, wo der Sohn dann begreift, dass hier Beziehung wiederhergestellt wird vom Vater. Dass er weiß, ich brauche ihn nicht bitten, Tagelöhner zu werden. Und deshalb sagt er diesen Satz nicht. Der Vater offeriert das Beste, was er hat. Das beste Gewand, den Siegelring der Familie, scheide Sandalen an die Füße, er stattet ihn von oben bis unten aus. Und alle sehen, das ist der Sohn des Vaters. Und dann sagt er noch, und jetzt bring das gemästete Kalb, das gemästete Kalb. Das ist nicht nur für die Familie eine kleine Mahlzeit, das ist nicht ein Potluck, das man irgendwo veranstaltet. Das ist das Allerbeste und Einzige, was man hat. Das ist vorbereitet für ein Stadt- oder Dorffest. Er wird alle Leute einladen, alle, die er kennt, und es werden alle kommen. Denn er sagt, ich will ein Fest feiern. Was ist das für ein Fest? Er begründet es damit, dass er sagt, ich habe einen Sohn verloren und ich habe einen Sohn gefunden. Mein Sohn war tot und wenn es jetzt der göttliche Vater wäre, würde er sagen, und ich habe ihn lebendig gemacht. Und dann feiern sie das Fest. Ich frage mich an der Stelle, ist es das Fest des Sohnes, des Verlorenen, oder ist es das Fest der Liebe des Vaters? Warum werden wohl die Leute des Dorfes zu diesem Fest kommen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie wegen dem Sohn kommen. Der Sohn, der ist doch... Aber der Vater, wow! Der Vater, gewaltig. Diese Liebe des Vaters. dieses Umarmen, dieses, schaut euch das Bild an, dieses Händelegen, zart, sanft auf den Rücken des Sohnes, dieses Licht, das in diesem Bild vom Vater auf den Sohn fällt, dieses Beschirmen fast, drumherum sind die Neider, die sind jetzt weggeblendet daraus, die brauchen wir auch nicht anschauen, dieses Empfangen und Einssein mit dem Sohn, dem Verlorenen, dem Lebendigen, dem Gefundenen. Das ist es, was das Bild des Vaters ausmacht. Er wollte immer diese Beziehung haben. Er stellt die Beziehung her, nicht der Sohn. Er ist es, der die Liebe offeriert, nicht der Sohn. Er ist es, der Sohnschaft bestimmt, nicht der Sohn. Und deswegen ist es das Fest des Vaters, liebe Freunde, des Wortes Gottes. Deswegen heißt es in der Offenbarung auch, dass es das Hochzeitslamm, das Hochzeitsfest des Lammes ist. Es ist nicht das Hochzeitsfest der Gemeinde. Das Lamm wird gepriesen, Jesus wird gepriesen. Jesus ist in diesem Moment der Vater. Er gibt eine Erklärung dafür, warum er mit den Sündern ist, weil Jesus es am Herzen liegt, diese Beziehung mit uns zu haben, die wir gar nicht mehr wissen, dass wir sie verloren haben. Das ist die Geschichte des Mannes. Ein Mann. Ja, er hatte zwei Söhne. Liebe Täuflinge, liebe alle, die ihr zuhört, live über eure Screens oder live hier am Ort, nehmt das Bild des Vaters, nehmt das Bild Jesu in euer Herz. Nimm dieses Bild in dein Herz. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.